Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei uns geht's heute um den Hochwasserschutz in Europa, um die Sauerstoffversorgung von Astronauten und das Geheimnis perfekter Schokolade. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ralf Krauter. Und zum Auftakt schauen wir auf ein düsteres Kapitel der Geschichte der Wissenschaft in Deutschland. Die tödlichen Menschenversuche, die Mediziner während des Dritten Reiches gemacht haben. Über 30.000 Menschen bezahlten die skrupellosen Experimente von KZ-Ärzten Josef Mengele und anderen damals mit ihrem Leben. Um auch dieser Opfer des Nazi-Regimes endlich angemessen zu gedenken, haben die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Max-Planck-Gesellschaft gestern eine umfassende Datenbank veröffentlicht, die ihre Schicksale dokumentiert. Volkhard Wildermuth hat die Hintergründe.
1990 wurden auf dem Münchner Waldfriedhof rund 150.000 Hirnschnitte bestattet. Sie stammten von 4.000 Personen, deren Namen niemand kannte. Die Opfer medizinischer Experimente während der NS-Diktatur waren nur in mehr oder weniger vergessenen Akten verzeichnet. Damit wollte sich der Historiker Paul Weindling von der Universität Oxford nicht zufrieden geben.
Alle Opfer von Zwangsforschung müssen als die Personen, die sie waren, respektiert und in Erinnerung behalten werden.
Es gab zwar schon Forschungsprojekte zu den Tätern, den Medizinern und Wissenschaftlern. Die Opfer ihrer Zwangsexperimente blieben aber meist anonym, sagte gestern Bettina Rockenbach, Präsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Die heute vorgestellte Datenbank hat dieses namentliche Erinnern zum Ziel. Die Hirnforschung war fester Bestandteil der Zwangsforschung im Nationalsozialismus und viele Opfer wurden bisher nicht wahrgenommen.
Grundlage der neuen Opferdatenbank sind zum einen die Studien von Paul Weindling. Seit 20 Jahren durchforstet er die Archive. Nicht immer stieß er auf offene Türen. Insgesamt gab es im Dritten Reich über 30.000 Opfer medizinischer Experimente. Mehr als 16.000 konnte der Historiker identifizieren. Die Max-Planck-Gesellschaft hat als rechtliche Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 2016 eine weitere Studie angestoßen zu Fällen an den Kaiser-Wilhelm-Instituten für Hirnforschung in Berlin-Buch und für Psychiatrie in München. An beiden waren vielfach Gehirne von NS-Opfern zu Forschungszwecken genutzt worden, erläutert der Historiker Herwig Tschech von der Medizinischen Universität Wien.
Das betraf Opfer der NS-Justiz, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und jüdische Opfer der deutschen Besatzung in Polen. Die größte Gruppe aber waren Opfer der sogenannten Euthanasie.
Mit dem Kriegsende hörte das Töten auf. Die Karrieren der beteiligten Mediziner und Wissenschaftler gingen aber meist weiter.
Anfang der 1950er Jahre erhielt Franz Seitelberger am Max-Planck-Institut für Hirnforschung, damals in Gießen, die Präparate von drei eng miteinander verwandten Jungen namens Günther, Alfred und Herbert Kutschke. Alle drei Opfer der sogenannten Kindereuthanasie in Görden in Brandenburg.
Als Seitelberger mithilfe der Hirnschnitte eine Krankheit beschrieb und den Professorentitel erhielt, waren die Namen der ermordeten Kinder schon lange vergessen. Wie 1600 andere finden sie sich jetzt im Bereich Hirnforschungsprojekte der neuen Datenbank. Ein zweiter Bereich enthält die Namen der Opfer von NS-Medizinexperimenten.
Die Datenbank zeigt, dass einige Opfer in mehreren Versuchsreihen verwendet wurden. Zum Beispiel in Dachau. Rudolf Taubmann protestierte, dass er bereits Malaria- und Kaltwasserexperimente überlebt hätte und sich daher nicht nochmals ähnlichen Versuchen unterziehen wollte. Darauf zog der Täter Wilhelm Weigelböck seine Pistole und drohte ihn auf der Stelle zu erschießen, was Taubmann zur Teilnahme von Salzwasser trinken zwang.
Die Datenbank listet die Art der durchgeführten Menschenversuche, die Lager und Institute, wo sie stattfanden, sowie die Namen, Geburts- und Sterbedaten der Opfer. Weitere Informationen sind zwar oft vorhanden, aber nicht öffentlich zugänglich, sondern nur für HistorikerInnen und Angehörige. Wer Genaueres über das Leben der Menschen erfahren will, die im Dritten Reich im Namen der Wissenschaft sterben mussten, kann auf 19 repräsentative Biografien in der Datenbank klicken.
Die Datenbank ist ein Meilenstein in der Analyse der berüchtigten Menschenversuche der Nazis.
Paul Weindling betont, dass die Opferdatenbank nur ein erster Schritt ist. Nächstes Jahr werden wissenschaftliche Publikationen folgen und dann will die Max-Planck-Gesellschaft in München einen Gedenkort schaffen, der die Opfer in den Mittelpunkt stellt, so MPG-Präsident Patrick Kramer.
Wir wollen eine Form des Erinnerns schaffen, die weit über Rituale hinausgeht. Sie soll differenziert sein, lebendig und menschenwürdig. Sie mahnt uns, Verantwortung zu übernehmen, gerade auch in der Wissenschaft.
Geht immer noch unter die Haut dieses Thema nach all den Jahren. Volkert Wildermuth über die neue Datenbank zu Opfern von Medizinverbrechen der NS-Zeit, vorgestellt gestern in Halle von der Leopoldina und der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn verheerende Hochwasser wie im Ahrtal vor 4 Jahren hunderte Menschenleben fordern, dann prägt sich das ins kollektive Gedächtnis ein. Was wir dabei oft vergessen, es hat sich schon eine Menge getan in Europa, um Hochwasserrisiken zu verringern. Eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science Advances belegt das ziemlich eindrucksvoll. Details von Volker Mrazek.
Mehr als 1700 Hochwasserereignisse aus 70 Jahren hat der polnische Geograf Dominik Papotny in einer Datenbank zusammengetragen. Überschwemmungen und Sturzfluten in 37 europäischen Ländern. Alle traten zwischen 1950 und 2020 auf. In einem größeren Team hat der Forscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Zahlen jetzt ausgewertet und erkennt darin einen erfreulichen Trend. Demnach hat das Ausmaß der Schäden durch Hochwasser in Europa mit der Zeit abgenommen.
Im vergangenen Jahrzehnt waren die Auswirkungen von Hochwassern nach unseren Kalkulationen über 70% schwächer als in den Jahren nach 1950. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Hochwasser zu sterben oder ökonomisch geschädigt zu werden, ist 3 bis 4 Mal geringer geworden.
Am eindrücklichsten ist der rückläufige Trend bei der Zahl der Todesopfer durch Sturzfluten und Überschwemmungen.
In den 50er Jahren zum Beispiel gab es mehr als 3000 Tote durch Überschwemmungen. Im letzten Jahrzehnt dagegen waren es weniger als 1000. Und das, obwohl die Bevölkerung in Europa zwischenzeitlich um rund 50% gewachsen ist.
Gebrochene Deiche, überflutete Häuser und Verkehrswege. Bei den finanziellen Schäden durch die Überschwemmungen scheint der Trend auf den ersten Blick negativ zu sein. Nach den Studiendaten sind die verursachten Kosten nämlich ständig gestiegen. In den 50er Jahren betrugen sie nach heutigen Maßstäben knapp 40 Milliarden Euro. Im letzten Jahrzehnt waren es schon um die 70 Milliarden. Dominik Papotny interpretiert die Zahlen aber anders.
Wenn man berücksichtigt, dass der Wert von Häusern und anderen Bauwerken mit der Zeit stark gestiegen ist, dann erkennt man, relativ gesehen haben die ökonomischen Verluste sogar abgenommen. Es sind die steigenden Vermögenswerte, die Hochwasser immer teurer werden lassen.
Deiche und Dämme an Küsten und entlang von Flüssen, Rückhaltebecken, die Hochwasser aufnehmen, routiniertere Katastrophenschützer, die Rettungshubschrauber einsetzen, der Aufbau von Frühwarnsystemen für die Bevölkerung. All das sind Maßnahmen zur Hochwasservorsorge, die in Europa vielerorts umgesetzt worden sind. Jetzt zeige sich, wie nützlich sie gewesen seien, sagt Nivedita Sairam vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Die indische Ingenieurin befasst sich ebenfalls mit Hydrologie und Hochwasserschutz, war an der neuen Studie aber nicht beteiligt.
Oft fragen wir uns, was wir in Zukunft verbessern könnten. Diese Studie aber zeigt, was wir schon erreicht haben. Ich finde das sehr wichtig, dass wir nicht nur über Defizite sprechen, sondern auch über Erfolgsgeschichten und was wir daraus lernen können. Dieser Ansatz ist nicht so häufig in der Wissenschaft, aber super notwendig.
Es wäre aber falsch, sich zufrieden zurückzulehnen, warnt Dominik Papotny. Um das erreichte Niveau im Hochwasserschutz zu halten, müsse er kontinuierlich ausgebaut werden, zumal mit noch extremeren Niederschlägen zu rechnen sei, als Folge des Klimawandels.
Unsere Empfehlung ist, die Frühwarnsysteme zu verbessern, zusätzliche Dämme und Reservoire zu errichten. Wo es möglich ist, den Bau von Häusern in Überschwemmungszonen weitestgehend einzuschränken und dafür zu sorgen, dass keine Flächen mehr versiegelt werden. Denn das führt zu stärkeren Abflüssen. Vor allem Nordwesteuropa braucht zusätzlichen Hochwasserschutz. Denn dort wächst das Risiko für Extremregen durch den Klimawandel am stärksten. In Großbritannien und in Irland, in Frankreich, Polen und in Deutschland.
Die Flutkatastrophe an der Ahr vor 4 Jahren war ein Vorgeschmack darauf. Diesmal hat sie der Geoforscher noch nicht mit berücksichtigt, aber in einer Folgestudie will er das tun.
Hochwasserschutz funktioniert und zahlt sich langfristig aus. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Um Astronauten mit Sauerstoff zu versorgen, kommen heute oft Elektrolysereaktoren zum Einsatz, die Wasser mit Strom in gasförmigen Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen. Im Weltraum blubbern die Gasblasen darin aber leider nicht so einfach nach oben, weshalb auf der Internationalen Raumstation zusätzlich Zentrifugen zum Einsatz kommen. Dabei ginge es auch viel simpler. Mit Magneten schreiben Forscher um Professor Katharina Brinkert vom Zentrum für Mikrogravitation der Uni Bremen heute im Fachmagazin Nature Chemistry. Ich habe sie vorhin gefragt, was genau limitiert die Effizienz von Elektrolyseuren in der Schwerelosigkeit?
Das Problem ist, wenn man jetzt Gase produziert in der Schwerelosigkeit, dass die keinen Auftrieb erfahren. Das heißt, dass wenn man zum Beispiel eine Wasserflasche öffnen würde, ne, mit Sprudelwasser, die Blasen von dem CO2 in der Flasche würden nicht hochsteigen, sondern die würden quasi so einen Schaum bilden. Also das ist auch für Astronauten tatsächlich sehr unangenehm, Getränke mit Kohlensäure zu trinken. Und was jetzt das Problem ist bei den Elektrolyseuren ist, wir produzieren ja Gase, wie Sie schon richtig gesagt haben, Sauerstoff und Wasserstoff. Und die bleiben sozusagen da, wo sie produziert werden, kleben, weil sie eben keinen Auftrieb erfahren. Und das reduziert die Effizienz von diesen Elektrolyseuren. Man kann sich das so vorstellen, dass die Blasen dann tatsächlich irgendwann eine ganze Fläche bedecken und man kein neues Gas mehr produzieren kann. Also man hat so ein paar Kniffe gefunden. Das heißt, man arbeitet mit artifizieller Rotation. Aber das ist nicht unbedingt was, was natürlich sehr energiesparend ist. Ganz im Gegenteil. Also wenn man Gase, Sauerstoff, Wasserstoff im Weltraum produzieren möchte, ist es sehr, sehr energieaufwendig.
Sie sind jetzt auf die Idee gekommen, dass Magneten helfen könnten, dieses Problem zumindest zu mindern. Wie und warum soll das gehen?
Das Wasser hat jetzt die Eigenschaft, dass es diamagnetisch ist. Und man kann jetzt, wenn man einen Magneten nutzt und den zum Beispiel an so eine gasproduzierende Elektrode hält, das Wasser in die Elektrode pushen und gleichzeitig die Gase von der Elektrode damit ablösen. Und das ist unser Trick, wo wir sagen, wir machen die Elektrode frei von Blasen und können wieder neu produzieren, was natürlich sehr viel energieeffizienter ist, als wenn man jetzt eine artifizielle Rotation erzeugt. Und wenn man die Gase produziert, dann hat man gleichzeitig auch eine sogenannte Lorentzkraft, die herrscht, wenn man ein Magnetfeld präsent hat. Und diese Lorentzkraft sorgt dafür, dass man noch Turbulenzen bekommt an der Elektrode, wo die Gase produziert werden. Das heißt, wir haben einmal das Wasser, was sich bewegt, die Elektrolytflüssigkeit, die sich bewegt. Aber gleichzeitig erzeugen wir auch noch über diese Lorentzkraft Ströme, Turbulenzen, die eben die Blasen von den Oberflächen ablösen, nochmal zusätzlich. Also das sind so unsere 2 Kniffe, wie wir die Elektrolysezelle sehr, sehr viel effizienter laufen lassen können.
Jetzt haben Sie sich das nicht nur ausgedacht, sondern auch in Experimenten direkt getestet. In der simulierten Schwerelosigkeit in Erdnähe mit Freifallexperimenten. Was genau haben Sie da gemacht?
Wir haben einmal das Prinzip an sich getestet, also diese 2 magnetische Kniffe sozusagen. In unserem Fallturm in Bremen, der kann bis zu 9,2 Sekunden Mikrogravitation erzeugen, das heißt also wirklich Schwerelosigkeit. Und in diesem Experiment-Setup haben wir dann ganz genau gezeigt, also wenn wir Wasserstoff produzieren und Sauerstoff produzieren, dann haben wir, wenn wir den Magneten in die Nähe der Elektrode bringen, haben wir eine bis zu 240-prozentige Steigerung der Effizienz für zum Beispiel die Wasserstoffproduktion. Das war einmal der Proof of Concept, was wir gemacht haben. Und dann zum anderen haben wir noch 2 Elektrolysezellen entwickelt, die genau diese beiden magnetischen Effekte nutzen. Also einmal die Lorentzkraft und einmal die magnetischen Eigenschaften des Wassers. Und die haben wir gebaut und auch getestet bei unserem Fallturm in Bremen. Also unsere Idee führt dazu, dass man tatsächlich sehr viel effizienter Sauerstoff und Wasserstoff produzieren kann.
Mit simplen Magnettricks lässt sich Sauerstoff auf Raumstationen viel effizienter herstellen. Professor Katharina Brinkert vom ZARM an der Uni Bremen hat uns erklärt, wie das geht. Schokolade mögen ja viele, aber nur die wenigsten wissen vermutlich, welche große Rolle der Zufall spielt, damit die Kakaobohnen dafür ihr leckeres Aroma entfalten. Der Schlüssel dafür ist ein Fermentationsprozess, den Forscher jetzt erstmals im Detail entschlüsselt haben. Joachim Butte berichtet.
Schokolade ist ein besonderes Produkt. Noch immer stellen Millionen von Kleinbauern die Kakaobohnen her und fermentieren sie nach der Ernte. Erst dabei entsteht der charakteristische Schokoladengeschmack, sagt David Gepolchen von der University of Nottingham in Großbritannien.
Die Bauern lagern die Bohnen für 5 bis 7 Tage in Holzkisten oder Körben. In dieser Zeit fermentieren sie und entwickeln die Vorläuferstoffe für den späteren Schokoladengeschmack.
Sauerteig, Bier, Wein, Käse, saure Gurken, auch diese landwirtschaftlichen Produkte werden per Fermentation hergestellt, aber unter streng kontrollierten Bedingungen. Die Hersteller dieser Produkte impfen den Teig, die Maische, die Milch oder die Gurken mit speziellen Mikroorganismen, die sie brauchen, um den gewünschten Geschmack zu erzielen. Bei den Kakaobohnen wird bislang noch alles dem Zufall überlassen.
Es ist ein bisschen verrückt. Beim Kakao hängt so viel von diesem Produktionsschritt ab. Denn ohne Fermentierung schmecken die Bohnen einfach nur nach Pflanze. Und doch läuft dieser Prozess immer noch völlig unkontrolliert und spontan ab.
Um nachzuzeichnen, wie die biologischen und chemischen Prozesse während der Fermentierung ablaufen, schauten David Gepolchen und sein Team Kakaobauern in Kolumbien über die Schulter. Sie nahmen Proben und identifizierten per Gensequenzierung die Mikroorganismen, die den Gärprozess treiben. Sie erkannten, dass zuerst vor allem Hefepilze zu arbeiten beginnen. Später lösen Milchsäure und andere Bakterien, die Säuren herstellen, die Hefen ab.
Die eine Mikrobe stellt Stoffwechselprodukte her, aus denen ein anderes Bakterium etwas Neues macht, das wiederum einer dritten Mikrobe als Nahrung dient. Ein guter Indikator für diese Prozesse ist der pH-Wert. Der wird mit der Zeit sauer. Die Bohnen werden dunkler und erwärmen sich. Und dabei entstehen die Geschmacksstoffe.
Nach diesen Analysen entwickelte Gopolchens Team ein Modell, um diese Prozesse gezielt vorherzusagen. Und sie impften Kakaobohnen mit Starterkulturen mit gezielten Mikrobenzusammensetzungen. Wie erste Tests zeigten, funktionierte es.
Wir können diesen Prozess kontrollieren und Geschmacksprofile vorhersagen. Das wollen wir jetzt nutzen, um gezielt die Geschmacksnoten zu erhalten, die wir uns wünschen. Im Labor ist uns das bereits gelungen.
Für die neue Technik sieht Gepolchen 2 Anwendungsgebiete. 90% der Kakaobohnen gehen in das Massengeschäft. Da wollen die Schokoladenhersteller vor allem gleichbleibende Qualität. Die restlichen 10% sind Bohnen für Feinschmecker.
Unsere Methode ermöglicht es Herstellern von Schokolade, neue Produkte mit ganz charakteristischen Aromen zu entwickeln. Zum Beispiel mit etwas fruchtigerer oder etwas nussigerer Note oder ganz einmaligen Kombinationen verschiedener Aromen.
Der Genetiker vergleicht die Möglichkeiten mit denen von Winzern, die mit Cuvées ähnlich exklusive Geschmacksmischungen erzeugen. Noch sei nicht klar, wie sich die Prozesse im Detail verändern werden. Er sei sich aber sicher, dass es große Veränderungen für die Kakaobauern geben werde. Denn bislang strichen die Zwischenhändler den größten Teil der Erlöse aus dem Kakao ein. Er habe Kontakte geknüpft zwischen Kakaobauern in Kolumbien und kleinen handwerklichen Schokoladenherstellern in Großbritannien, sagt David Gopolchen.
Wir arbeiten mit den Bauern daran, dass sie die Qualität ihrer Bohnen verbessern. Die können sie dann direkt den kleinen Herstellern verkaufen. Davon profitieren beide. Das ist eine starke soziale Komponente neben der Wissenschaft in unserer Arbeit.
Wenn das funktioniert, bekommt auch Fairtrade eine ganz neue Note.
Joachim Budde über das Geheimnis perfekter Schokolade, beschrieben heute im Fachmagazin Nature Microbiology. Hier geht's jetzt weiter mit den Meldungen von und mit Michael Stang.
Die weltweite Suizidrate ist im Vergleich der vergangenen 3 Jahrzehnte rückläufig. Konkret ging sie von 1990 bis 2021 im Schnitt in 102 Ländern um knapp 30% zurück, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Mental Health. Die Daten wurden auf Basis der Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO gebildet. In den untersuchten Staaten sank die Suizidrate demnach im Schnitt von 10,33 Fällen pro 100.000 Menschen auf 7,24. Als Gründe für den Rückgang der Suizidraten in Europa nennt das Team etwa die Förderung einer verantwortungsvollen Medienberichterstattung und die Stärkung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Jugendlichen.
Die Gletscher Spitzbergens verlieren gigantische Eismassen.
Etwa 62 Milliarden Tonnen Eis haben die Gletscher im Sommer 2024 verloren. Diese Schmelze übertraf alle bisherigen Beobachtungen, schreibt ein Forschungsteam von der Universität Oslo im Fachblatt PNAS. Dies sei ein Verlust von etwa 1% der gesamten Eismasse Spitzbergens gewesen. Die Forscher haben die Daten mithilfe von Beobachtungen und Modellierungen sowie Fernerkundungen gewonnen. Unter Berücksichtigung des Gletscherverlusts in den umliegenden Gebieten verlor die Barentssee, an deren Rand Spitzbergen liegt, den Analysen zufolge in einem einzigen Jahr über 100 Gigatonnen Eis.
Eine Corona-Infektion könnte Blutgefäße schneller altern lassen.
Das ist das Ergebnis einer Studie, die im European Heart Journal erscheint. Ein internationales Forschungsteam hatte knapp 2400 Menschen aus 16 Ländern zwischen September 2020 und Februar 2022 untersucht. Darunter befanden sich Freiwillige, die nicht an Covid erkrankt waren und solche mit unterschiedlich starken Verläufen. Demnach könnte eine Covid-Infektion die Blutgefäße schneller altern lassen. Frauen sind davon stärker betroffen als Männer, ebenso wie Menschen, die unter Long-Covid leiden. Mit dem Alter werden die Blutgefäße steifer. Steifere Blutgefäße erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt.
Eine doppelte Flut füllte einst das Mittelmeer.
Vor rund 6 Millionen Jahren wurde das Mittelmeer durch eine tektonische Hebung vom Atlantik abgeschnitten. In der Folge der sogenannten messinischen Salinitätskrise fiel fast das ganze Mittelmeer trocken. Vor rund 5,3 Millionen Jahren endete dieser Zustand, als sich das Atlantikwasser wieder einen Weg durch den Gibraltardamm brach. Diesen Prozess hat nun ein internationales Forschungsteam mithilfe von Bohrkernen nachvollzogen. Demnach füllte das Atlantikwasser zuerst das westliche Becken, anschließend stürzten Wassermassen in einen 1,5 Kilometer hohen Wasserfall bei Sizilien. Auch in das östliche Becken des Mittelmeers, heißt es im Fachblatt PNAS.
Manche Seevögel werfen im Flug Ballast ab.
Zumindest gilt das für japanische Streifensturmtaucher. Diese Vögel erleichtern sich ausschließlich während des Fliegens. Das berichtet ein Team der Universität Tokio im Fachblatt Current Biology. Die Forschenden hatten winzige Kameras am Bauch von 15 Vögeln befestigt. Dadurch konnten sie das Abkoten der Tiere im offenen Ozean dokumentieren. Die Sturmtaucher setzten ihren Kot demnach fast ausschließlich während des Flugs ab, oftmals kurz nach dem Abheben von der Wasseroberfläche.
Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
Sternzeit, 19. August. Der Zwergstern mit dem Riesenplaneten im Löwen. Der Exoplanet hat etwa 50 Mal so viel Masse wie unsere Erde und ist ein Gasriese, ähnlich wie Saturn in unserem Sonnensystem. Alle drei Tage rast er um seinen Stern herum. Und der ist, zur Verblüffung der Fachleute, erstaunlich klein. Es ist ein roter Zwerg, der nur ein Fünftel der Masse unserer Sonne hat. Nun wird gerätselt, wie ein so kleiner Stern einen so großen Planeten haben kann. Der Theorie nach dürfte es solche Objekte kaum geben. Planeten entstehen aus dem Rest einer Gas- und Staubscheibe, in deren Mitte sich ein Stern gebildet hat. Das, was übrig bleibt, verklumpt zu Planeten. Auch unsere Erde ist so entstanden. Kleine Sterne stammen meist aus recht massearmen Wolken. Da sollten die Reste eher zu kleinen Planeten ähnlich der Erde verklumpen. Für einen Gasriesen gibt es kaum genügend Material, dachte man bisher. Der jetzt aufsehenerregende Planet ist nur indirekt zu beobachten. Alle drei Tage zieht er genau vor seinem Stern entlang. Dabei nimmt dessen Helligkeit vorübergehend um fast ein Fünftel ab. Dies hat das NASA-Weltraumteleskop TESS bei dem Stern gemessen, der sich 240 Lichtjahre entfernt im Sternbild Löwe befindet. Das Team um den britischen Astronomen Edward Bryant hofft, den kleinen Stern und den großen Planeten bald auch mit dem James-Webb-Teleskop zu beobachten. Dann ließe sich sogar etwas über die chemischen Stoffe sagen, aus denen der Planet besteht. Solche Beobachtungen sind wichtig, um besser zu verstehen, wie im Kosmos Planeten entstehen und damit letztlich auch leben.
So viel für heute von Forschung aktuell. Für mehr Wissenschaft auf die Ohren checken Sie unsere Podcasts in der Deutschlandfunk-App. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.